second there. Slam the door on it. This is professionalism at its very best. If you're looking for a career in radio, follow me.
Kam in den 90er Jahren, lebte John Peel noch. Heute vor genau 10 Jahren ist er gestorben. Davon soll diese Sendung heute handeln, Hörsturz Spezial. Tja, wie fing das alles an? Ich weiß nicht mehr, ob es 1988 oder 89 war. Ein Bekannter aus der Parallelklasse empfahl mir, hör dir mal John Peel an. Wen? Seit 6 Jahren hatte ich Musik gehört, wie man so sagt. Das heißt, hauptsächlich im Radio zunächst die Hitparaden verfolgt, hier und da auch gute Stücke auf Kassette aufgenommen. Und mit der Pubertät, als auch die Charts immer schlimmer wurden, vor allem im Tschernobyl, Europe und Modern Talking Jahr 1986, als auch die Charts immer schlimmer wurden, begonnen, mich eher für musikalische Subkulturen zu interessieren. Das war nur bedingt das, was auch Freunde taten. Natürlich echauffierten auch sie sich über die immer billigere Popmusik, die seit Mitte der 80er Jahre die subtile Abgründigkeit des New Wave mehr und mehr vermissen ließ. Doch sie schienen etwas wertkonservativ beim Hardrock stehen geblieben zu sein, während ein paar Typen in der Parallelklasse ein bisschen auf Punk und Indie machten und auch Konzerte im autonomen Arbeiterjugendzentrum AJZ besuchten. Kutkat mit seiner intellektuellen Nickelbrille, Olderdissen mit seinem eigentümlichen Schimpansengrinsen und schließlich Harting, der völlig auf Hip-Hop stand. Das passte auch zu so Gestalten aus der Oberstufe, die 2-3 Jahre älter waren, also quasi professionelle Punks. Auch wenn das nur 2 waren, die aber jeder vom Hörensagen kannte. Der lange, schlaksige Peukert und der etwas feiste Herzig, die hießen wirklich so. Auch wenn sich das jetzt so klischeehaft anhört, als handelte es sich um Schießbudenfiguren oder Witzfiguren. Für uns, zumindest für mich, waren das veritable Vorbilder mit ihrem SOD-Aufnähern und dem ganzen nonkonformistischen Habitus. Da passte es, wie gesagt, ganz gut, dass Harting, kauziger Anarchist und kurzhaariger Rap-Fan, mir nahelegte, doch mal die John Peel-Sendung zu hören. Da lief auch Public Enemy und sowas. John Peel auf BFBS, dem britischen Soldatensender, der angeblich das größte Plattenarchiv weit und breit hatte. Er, Harting, lieh mir sogar eine Kassette mit einer Aufnahme der Sendung aus. Es sollte die einzige Metallkassette geblieben sein, die ich je in der Hand hielt. Sie war doppelt so laut ausgesteuert wie andere Audiokassetten. Und solche Dinger hießen nicht wegen der Musik Metal, sondern weil es edle Reineisentapes sind, anstatt Chromdioxid oder noch verrauschteren Ferrobändern. Hartings Kassette war in einem sehr schweren, edlen Gehäuse, aus Metall statt aus Plastik. Diese Dinger kosteten fast 10 Mark statt 2 oder 3 Mark wie übliche Kassetten. Naja, dass der die Sendung auf so ein dekadentes Edeltape aufgenommen hatte, flößte mir schon mal gehörig Respekt vor John Peels Sendung ein. Das wird dir gefallen, der spielt auch Hardcore, meinte Harting zu mir. Tatsächlich. Auf der Kassette war ein wilder Mix aus schrägem Indie, afrikanischem Pop, von dem ich damals noch dachte, es handelte sich um authentische Folklore, knüppligem Grindcore, der damals gerade erst im Entstehen begriffen war, und innovativer elektronischer Musik, Proto-Techno gewissermaßen, zum Beispiel 808 State. Hier und da wurde auch mal ein abgehangener, hallgeschwängerter Dub-Titel eingeflochten. Sowas hatte ich noch nie gehört. Oder ein ganz uralter Blues. Auch gewissen Trash, wie man das damals noch unbescholten nennen konnte, hörte man zuerst bei John Peel, The Headcoats nämlich, oder später Man or Astro Man und Teen Generate. Eine Indie-Sendung, die offen für Punk und Gothic war, gab es zwar auch im WDR, die hatte ich schon seit 3 oder 4 Jahren gehört, aber Peels Sendung, die ich jetzt regelmäßig verfolgte, war anders. In vielerlei Hinsicht. Erstens. We'll be right back. Erstens war sie musikalisch extremer, sowohl was das stilistische Spektrum allgemein betraf, also quasi in der Breite, als auch was einzelne Titel betraf, also in der Tiefe. Pickten schon die Sendungen des WDR, Scream für alle Spielarten des Heavy Metal und Graffiti eben für Indie, Gruft und Punk, pickten schon die in aller Regel die besten Lieder aus den Platten raus, um sie im Radio vorzustellen. So ließ John Peel die alle alt aussehen. Hier gab es wirklich die ergreifendste und mitreißendste Musik. Vielleicht wurde er auch nur besser mit Tonträgern bemustert. Die Menge der Platten und CDs, die zumeist ungebeten wöchentlich in sein Haus flatterten, ist legendär. Und Legion, wie man so schön sagt. Alle paar Monate machte er sich in seinen Moderationen darüber lustig, wie hoch der Stapel der neu eingetroffenen und ungehörten CDs gerade wieder ist. 7 Feet This Week. Angeblich bekam er jede Woche eine höhere zweistellige Zahl neuer Platten. Dabei klagte er immer, man möge ihm doch knackige EPs statt LPs schicken. Dann müsste er nicht 10, sondern nur 4 Stücke anchecken, um zu sehen, ob was Verwertbares darunter sei. Überhaupt waren ihm die klappernden Plastikhüllen der CDs zuwider. Damit hat er sich bis zum Schluss nicht anfreunden können. Aus den Myriaden Tonträgern, die ohne Unterlass auf ihn einströmten, hat er jedenfalls die allerbesten Stücke herausgepickt. Da konnte ihm bis zum Schluss niemand das Wasser reichen. Anstrengende und zeitraubende Arbeit, diese vielen Stunden Musik quasi wegzuhören, zumal der Anteil von Schund bei alledem wohl immer höher war als nötig. Jedenfalls hat er mal beiläufig bemerkt, dass er diese Arbeit, das Durchhören, allerdings nicht delegieren kann. Es ist dies eine seine ureigene Passion. Die Reggae-DJs nennen sich ja auch Selectors, also Auswähler. Das überlässt man niemand anderem, Ehrensache. Das macht schließlich den Charakter der Sendung aus. Zum Zweiten bestand der Unterschied von John Peel's Music on BFBS zu anderen Sendungen in einigen quantitativen Aspekten. Gab es Graffiti und Scream erst seit ca. Mitte der 80er, also 3, 4, 5 Jahre, So war John Peel mit seiner Sendung damals schon weit über 10 oder 15 Jahre zugange, was ich aber auch erst später erfahren sollte. Wir schreiben ja immer noch 1989 und ich dachte, die rasant moderierte und mit brachialer musikalischer Abwechslung gespickte Sendung werde von irgendeinem agilen Mitzwanziger, diesem John Peel eben, gestaltet und moderiert. Damals war er aber schon 49 und wurde gerade 50. Quantitativ beeindruckend, ja respekteinflößend, waren nicht nur Peels Geschwindigkeit und Amtsdauer, die er als Moderator schon auf dem Buckel hatte. Tatsächlich hatte er schon Mitte der 1960er Jahre begonnen, in den USA Radiomoderator zu werden. Sondern auch, dass er jede Woche 2 Stunden mit der alleraufregendsten Musik füllen konnte. Die Kollegen der anderen Sender schafften in auch nur annähernder Qualität höchstens 1 Stunde pro Woche bzw. 2 wöchentlich 2 Stunden. Damals wusste ich noch nicht, dass dieses immense Quantum aber bloß Peels Zweitjob eben für den Militärsender war. Zu Hause in England moderierte er angeblich 3-mal die Woche je 2 Stunden. Drittens. Seit geraumer Zeit hießen seine Sendungen nur noch John Peel. Der Name war längst Marke genug. In Großbritannien kannte ihn jeder. So eine Art Dieter Thomas Heck oder Gottschalk, nur eben in gut, wirklich integer. Hierzulande gibt es natürlich nichts annähernd Vergleichbares. Klischeebeladene Figuren wie Charlotte Roche wurden hier in ähnlicher Absicht, nämlich Indie und prominent zu sein, aufgebaut, blieben aber ästhetisch substanzlos und immer allzu stereotyp. Die Marke Peel stellte sich als so erhaben und souverän heraus, dass er keine Probleme damit hatte, auch autonomen und anarchistischen, linksradikalen und staatsfeindlichen Crust- und Grindcore der kompromisslosesten Art zu spielen. Und das auf dem offiziellen, öffentlich-rechtlichen Soldatensender. So viel britische Liberalität hat die deutsche Gesellschaft weder nach 1945 noch nach 68 aufgebracht. Das ist hier einfach nach wie vor undenkbar. Nur eins durfte er nicht, und darüber hat er sich ständig lustig gemacht. Rude Words kamen ihm nicht in die Sendung. Da war kein Fuck oder sonstige Kraftausdrücke. Wozu auch? Hip-Hop war noch eher ein interessantes Underground-Phänomen. Erst in den 90er Jahren kam diese unerträgliche Poserei von Berufsprolls auf, die sich so prätentiös wie kommerziell als Gangster aufführen und sich ihrer Männlichkeit über rude words versichern. Jump Hill! Jump Hill! Jump Hill! Jump Hill! Und bei allzu offensiv in tobsüchtige Raserei ausufernden Hardcore, Grindcore oder Death Metal Stücken verstand man die Texte ohnehin kaum, wie praktisch. Da hat er sich jedenfalls nichts verkniffen. Ganz im Gegenteil. Die frühe Grindcore-Szene verdankt, wenn nicht ihre Entstehung, so doch ihre Bekanntheit, kaum jemand so sehr wie dem fast 50-jährigen John Peel, der die belgischen Agathocles, die britischen Extreme Noise Terror, Napalm Death und Carcass, die japanischen SOB oder Nightmare regelmäßig in seinen Sendungen präsentierte. Dass er eben diese wütenden Nachwuchs-Alles-Zermalmer auch in seine BBC-Live-Sessions in London einlud, wie andererseits schon The Smiths, My Bloody Valentine, Nirvana oder Sonic Youth und natürlich The Fall, bekam man damals, das Internet als Informationsquelle gab es ja noch nicht, bekam man damals auch erst durch nachträgliche Peel-Sessions Plattenveröffentlichungen mit. In undergroundigen Death-Metal-Katalogen war seinerzeit, vermutlich ohne besondere Sachkenntnis über die Person des Radio-DJs, hochachtungsvoll von John Grindmaster Peel die Rede. Viertens ist da in John Peels Sendungen dieser bemerkenswerte Kontrast zwischen der demonstrativen Unbeschwertheit der afrikanischen Musik und des ins Extreme gesteigerten Manierismus des mal abgeklärten, mal kryptorevolutionären westlich-europäischen Underground, der sich der kulturindustriellen Verwurstung zumindest zu entziehen trachtet. Begründet hat Peel seine Auswahl nie. Überhaupt hat er nie theoretisiert. Und vielleicht gerade deshalb ist es umso bemerkenswerter, mit wie feinem Bauchgefühl quasi er doch stets die subtilste, die interessanteste und spannendste Musik der Stunde auswählte und als Multiplikator zu verbreiten trachtete. wenig diese Auswahl mit abgehalfterten Stilschubladen zu tun hat, die in den 90er Jahren längst im Begriff waren, zu Verkaufssparten zu mutieren, beweist, dass ihm kommerzieller Alternative vom Schlage der Red Hot Chili Peppers, von Fatboy Slim oder Radiohead ihm nicht in die Sendung kam. Für derart selbstgenügsame Produkte hatte er einfach nichts übrig. Zeit, in der ich die Sendung kennenlernte, ursprünglich ja durch Peels erfreuliche Schwäche für Death Metal und Grind, ist zufällig auch just die, in der sich jene singuläre Stilrichtung aus noisigem Indie und Shoegaze herausbildete, die volle psychedelische Breitseite. Auch hier zog der Kollege alle Register. Er schaffte, was anderen vielleicht einmal im Jahr gelingt, beinahe im Wochenrhythmus. Wann hält man schon mal entrückt inne beim Radiohören? Wie selten zieht es einem richtig gehend die Schuhe aus, was da aus den Boxen quillt? Über dieses Erlebnis des ehrfürchtigen Innehaltens berichten andere Quellen, dass John Peels Music im Autoradio schon so manchen zum Anhalten auf dem nächtlichen Standstreifen genötigt hätte. Dies sei durchaus ein Spezifikum. In den Jahren um 1990 gelang John Peel das in steter Regelmäßigkeit. Und das muss es gewesen sein, was ihn schließlich zu einem Heiligen in Sachen Musik gemacht hat. Zumindest für Leute wie mich. Heute kann ich eine Handvoll Stücke von verstörender Intensität, ästhetischer Dichte und psychedelischer Kraft aufzählen. Bestimmte Stücke, die ganz starke, tiefe Erinnerungsspuren hinterlassen haben. Lush mit Leaves Me Cold, Tortoise Shell von den Boo Radleys oder Seagull von Riot etwa. Später Bands wie Broadcast oder Contriva. Solche atemberaubenden Platten kamen damals im Monatsrhythmus raus und in Deutschland wurden sie nicht annähernd so rezipiert wie dort, wo sie herkamen, in England. Ich weiß bis heute nicht, was den 50-jährigen John Peel damals bewogen hat, bevorzugt diese Shock-and-Awe-artige, brachial-melancholische Musik zu spielen. Eine Midlife-Crisis? Oder sogar eine Gesinnung? Auf den ersten Blick bestand seine Sendung aus einem Potpourri knalliger und bunter Musiken, vermeintlich spektakulär und poppig. Neben verschrobenen Käuzen wie Billy Childish, Mark E. Smith oder gar Ivor Cutler tummelte sich da gleißender Indie-Pop von Biz, Air Miami oder Helen Love. Wenn man jedoch genauer hinhörte, schien fast jede zweite Musik mir bedeuten zu wollen, diese Welt bedarf der grundstürzenden Umwälzung, und zwar dringend. Das war eine sehr implizite Botschaft, jedoch durchgängig und nachdrücklich. Ebenso Death und Grind. Kaum ein Monat verging, ohne dass ein neuer Meilenstein in dieser damals noch jungen, sich ständig radikalisierenden Musik von Peel durch die Radiowellen geschickt wurde. Morbid Angel, Prophecy of Doom, Napalm Death, Autopsy, Terrorizer, DVC. Nur die tollen Platten von Disharmonic Orchestra und Benediction kamen wohl nie bei ihm an, weil die hierzulande beim Provinzlabel Nuclear Blast erschienen statt wie die anderen bei Earache Records in Nottingham. Natürlich gab es hier und da auch mal Musik, mit der man zunächst oder auch dauerhaft nichts anfangen konnte. Zunächst hatte ich überhaupt keinen Zugang zu allem, was Singer-Songwriter-mäßig oder folkig klang. Das alles schien mir reaktionär oder zumindest provinziell. Manches hatte aber doch gewisse Ansätze und irgendwie musste ja was dran sein, für das ich möglicherweise nur noch nicht reif war. Hätte er es sonst gespielt? Exemplarisch muss ich hier immer an Arson Garden oder an die Woodbees denken. I'm hardly ever wrong. Sowas hätte ich zuvor nicht mit spitzen Fingern angefasst. Es gab zwei, drei Musikstile, von denen schwante mir, irgendwann würde ich sie verstehen lernen. Beim Songwriter Folk passierte das spätestens mit Smog und Bonnie Prince Billy. Große Indie-Namen hingegen, wie Pavement, The Wedding Present oder Guided by Voices, finde ich bis heute blass, belanglos und dahinplätschernd. Überbewertet. Man schaltete jedenfalls so oft es ging, möglichst jede Woche, diese bahnbrechende Sendung ein, in der nicht unrealistischen Erwartung, diesmal wieder zwei, drei beste Lieder aller Zeiten gespielt zu bekommen. Und man wurde nicht enttäuscht. Ich erinnere mich an eine der seltenen Privatpartys, bei denen auch interessante Leute aus den Parallelklassen aufkreuzten. Zum Beispiel diese eminent interessante Mitschülerin, nennen wir sie V, die einen im Philosophieunterricht so entrückt wie gelangweilt, mehr aber entrückt anstarren konnte, dass ich gar nicht anders konnte, als mich verknallen. Musik. Diese geheimnisvolle Mitschülerin war also auch zugegen. Und als ich es dann beobachten musste, wie sie offenbar ihren Freund knutschte, den hatte ich noch nie gesehen, der war nicht auf unserer Schule, so war das nicht gedacht. Da war die doch so hoffnungsvoll angelaufene Fete für mich zu Ende. Ziemlich traurig und frustriert fuhr ich vorzeitig nach Hause. Mit dem Fahrrad 10 Kilometer durch die Nacht, aber immerhin in der nicht wirklich tröstlichen Erwartung, dass doch wenigstens John Peels Sendung gleich kommt. Die lief nämlich zeitweise von 2 bis 4 Uhr nachts. Sie wurde alle paar Jahre auf andere Sende- und Wiederholungsplätze an verschiedensten Wochentagen verschoben. Wie gut, dass es Kassetten gab, um das aufzunehmen und dann später in Ruhe anzuhören und richtig gehend auszuwerten. Überhaupt, der Leerkassettenverbrauch war seit Hartings Tipp, doch mal die Peel-Sendung anzuchecken, bedrohlich angestiegen. Nicht nur, dass Peel eben allein auf BFBS quantitativ so viel sendete wie jene anderen Spezialsendungen in WDR und NDR zusammen, nein, auch qualitativ war die Sache so gelagert, dass die erlesenen Stücke, die man behielt und aufhob und eben nicht wieder löschte bzw. überspielte, ca. 50% ausmachten und nicht höchstens 20% wie bei der Konkurrenz. Bahnte sich da etwa ein Ressourcenproblem an? Jedenfalls ist vermutlich niemand anders als John Peel daran schuld, dass sich die damals gängige Praxis, als Heranwachsender Kassetten mit Stücken aus dem Radio mitzuschneiden, noch über die Pubertät hinaus retten wollte, ja musste. So gut war ja die Musik. Etwas verschämt muss ich an dieser Stelle anmerken, ja einräumen, nein, beichten, dass ich diese Musik-Akkumulationspraxis recht eigentlich bis auf den heutigen Tag pflege. Nun ja, die Tonträger haben sich geändert, es gibt ja kaum noch gescheite Kassetten zu kaufen, aber auf das Niveau stilloser Aura-Mörder wie Computerdateien bin ich bis heute nicht gesunken. Obwohl es ja immer enger wird und die Halbwertszeit jedes neuen Formats kürzer sein dürfte als die des vorhergehenden. Aber eigentlich sind das ja Betriebsgeheimnisse des Hörsturzsekretariats. Betriebsgeheimnisse wie auch die Antwort auf die Frage: Wie stellst du eigentlich jede Woche so eine Sendung zusammen? Gibt es da ein Verfahren? John Peel hielt sich hier stets bedeckt. And so do I. Mittlerweile bin ich ja auch schon seit fast 20 Jahren in diesem nicht kommerziellen, Geschäft. Angefangen hat das Radio machen nach dem begeisterten Radio hören ja 1995. Da war ich 24 und studierte mit stetig abnehmender Motivation. Studenten waren ja da längst auch nicht mehr das, was sie mal waren. Als ich 1993 anfing, bei der Initiative für ein freies Radio in Karlsruhe, dem späteren Querfunkförderverein, mitzuwirken, war meine Motivation durchaus kolonialistisch. Ich als begeisterter Pielhörer aus Ostwestfalen wollte dieser traurigen und damals noch spießigeren südwestdeutschen Radiolandschaft mit ihrem trostlos mainstreamigen Häuslebauerfunk mal so richtig gute Musik bringen, wie die Europäer den Eingeborenen die Eisenbahn. Vermessenerweise fantasierte ich mir zusammen, die Marktlücke sei so riesig klaffend, da könnte man glatt der Peel Süddeutschlands, also der gesamten Kolonie werden. Und nicht nur der von Karlsruhe. Nun ja, die Zeit heilt bekanntlich Flausen in allerlei Köpfen. Da muss es reichen, dass Hörsturz wöchentlich in drei regionalen Rundfunksendern läuft und dem dürftigen Zahlenmaterial der statistischen Erhebungen zufolge wenigstens in dieser Stadt unter den beliebtesten Sendungen rangiert. Wer genau zuhört, wird man nie erfahren, wenn man seine Hörerinnen nicht in sogenannte soziale Netzwerke zu locken versucht, was ich bisher vermieden habe. Die allermeisten Rückmeldungen sind allerdings positiv und großen Spaß macht die Sache sowieso, jede Woche die aufregendste Musik in die Öffentlichkeit abzufeuern. Irgendwann fiel mir auf, dass ich nun schon länger Radiosendungen produziere, als ich vorher bloß konsumiert habe. Anfang 2008 war das. Da hat die eine Zeitspanne die andere überholt.
Manchester, England, 1976. There was a young dock clerk named Mark E. Smith. He wrote weird stories and poems when he had a chance. And he listened to Patti Smith and the Seeds and Lou Reed and Can. He had a dream rock and roll could be given a new brain. Something raw and uncompromising and smart and strange. Mark and his friends bounced ideas off the wall. He was gonna dress up and they were gonna call themselves Flyman and the Fall. And then they settled on just the Fall after the French existentialist book. Though Mark couldn't sing a note and didn't care how square he looked. The music was sort of punky and jazzy and had a bizarre lyrical vision. And Mark said the three R's are repetition, repetition, repetition. But he didn't get along with the punk scene at all. In fact, Mark didn't really even get along with most members of the Fall. So began the underground legend of a strange and driven man who worked hard writing, touring, and recording, then would fire most of his band. Steve played bass for 20 years with the band whose sound he helped create, but even he left when Mark went to jail for punching his bandmates in 98. But all the constant new members, including Mark's wives and girlfriends, kept the sound from getting lame, and John Peel said they're his favorite band because they're always different but always the same. And even today there's Fall fans, both old and young, who get immersed in a whole Fall universe and get obsessed with everything they've done. And that's a lot after 26 years, 100 styles, and still going full steam ahead. No band at all has ever been quite like the Fall, except for the Grateful Dead.
Schmerzlich allerdings war es, nach dem Umzug nach Süddeutschland. In Wirklichkeit holte mich das Los hierhin. Die lieben gelernte Sendung von John Peel nun Anfang der 90er Jahre nicht mehr empfangen zu können. So verwöhnt war ich, dass das ein echtes Problem darstellte. Immer wieder versuchte ich daher, verschiedene Freunde und Verwandte dafür einzuspannen, mir doch möglichst viele dieser Sendungen aufzunehmen und zukommen zu lassen. Das klappte zeitweilig. Als erstes musste meine Freundin ran, später mal jener Kollege von unserem Bielefelder Fanzine What's That Noise, das es leider auch schon längst nicht mehr gibt. Und seit den späten 90ern dann mein Senior höchst selbst, der das auch bis zuletzt diszipliniert durchgehalten hat. Was bin ich diesen Menschen dankbar?
The Fall.
John's love affair with the Fall sort of transcend everything because he just adored them.
The Fall. The Fall. The Fall. The current lineup of the Fall, should you need to know it, is Steve Hanley bass, Carl Burns drums, Simon Rogers guitar and keyboards, Craig Scanlon guitar, Rick Smith guitar, Mark E. Smith at the vocals. The Fall. The Mighty Fall. The Fall.
I wanted to pick somebody who's like a favourite of mine for a number of years, and funnily enough, they've never done national TV in this country before. They've done a couple of local things, but they've never been on national TV, which seemed to me to be shocking. Mm. So I quite wanted to go down in history as the man who put him on TV.
The Fall. The Fall. The Fall. Sessions from The Fall.
The Mighty Fall.
The Fall. Hot new single from The Fall.
With The Fall, you can never be absolutely certain what you're going to get.
Leider verstarb John Peel im Oktober 2004, völlig unerwartet. Er war im August gerade 65 Jahre alt geworden und kein bisschen leise, wie man über rüstige Rentner ja so gerne sagt.
It wasn't, to be absolutely honest, it wasn't until about, you know, the second or third record or perhaps even the second or third session that I started to think, actually this is really something fairly astonishing.
Als 50-Jähriger hörte er sich an wie ein agiler 30-Jähriger. Nun mit 65 hatte seine Stimme, trotz des nach wie vor flinken Duktus, etwas Johnny Cash-mäßig Gealtertes, eine joviale, akustische Patina.
As a mark of his enthusiasm for the band, The Fall hold the record for the number of sessions they recorded for The Peel Show. 24 sessions over 27 years.
The Fall. The Fall.
Time, I think, for us to reinvestigate the wonderful and frightening world of The Fall.
The Fall. The Fall. The Fall, of course. The Fall.
An email here from Sean Cordell, and it reads in part, "My youth can be tracked through the development of The Fall. A good way to spend your life, I think, Sean."
The Fall. The Fall. The Mighty Fall. The Fall. The Fall.
The thing with The Fall and John was that they never spoke.
The Fall. The Fall.
When they did see each other, it was just a grunt.
Was aus Harting geworden ist, weiß ich leider nicht. Die letzte, auch nur sehr vage Information, die mich vor über 15 Jahren erreicht hat, ist, dass er wohl durch Drogenkonsum auf irgendwelche Abwege geraten sei. Ich hoffe, es geht ihm gut. Damals hatte er als einziger von allen das Abitur nicht gepackt. Aber wie sagte er damals so schön all jenen Reformisten, Alternativos und Konzernkritikern, die sich später Globalisierungsgegner nennen sollten? Ich habe nichts gegen riesige Konzerne wie Coca-Cola. Die kann man nach der Revolution viel besser übernehmen als so provinzielle Mittelständler und Kleinkapitalisten. Das war also Hörsturz-Spezial zum Tod von John Peel, heute vor 10 Jahren, am 25. Oktober 2004. Die ganze Musik aufzuzählen würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen. Nur so viel, am Anfang hörten wir Johnny Peel is Dead von einer Band namens Rub Her. Zwischendrin mal den John Peel March von den Teenage Filmstars. Später dann Peter Dawson, ein Sänger aus dem frühen 20. Jahrhundert mit dem Traditional Do You Camp John Peel. Kurz danach noch als Banjo-Stück, intoniert von Ollie Oakley. Jeffrey Lewis sang dann noch seine History of the Fall. The Fall war ja John Peels Lieblingsband. Und eben haben wir noch Teenage Kicks gehört, eigentlich von den Undertones, aber hier dargeboten vom London Punkharmonic Orchestra. Und zum Schluss werden wir jetzt noch bis hören, We Love John Peel. Am Mikrofon war der Radiotrinker. Tschüss.